Markus, sag mal, weißt du eigentlich noch, wie wir uns vor genau einem Jahr hier heiß geredet haben? Von wegen, das Ende des werbefreien WhatsApps steht bevor. Weil Meta doch groß rumgetönt hat, sie bomben uns jetzt den Statusbereich mit Ads zu.
Ja, mega Diskussion. Und heute? Mai 2026. Ich scrolle durch WhatsApp und sehe absolute Leere. Keine einzige Anzeige. Haben wir uns damals komplett blamiert?
Überhaupt nicht. Null. Wir haben halt nur die Rechnung ohne die EU gemacht. Ist doch mega genial. Während Meta hier gerade mit 200 Millionen Euro Strafen jongliert, explodiert im Hintergrund klammheimlich die echte nächste Revolution. Schnall dich an. Am 17. Juni startet die Public Beta von WSocial. Europas fette, datenschutzkonforme Ansage an X und Facebook. Das wird richtig groß.
Und die technische Basis dahinter bricht gerade die alten Plattform-Silos komplett auf. Das AT-Protokoll löst sich von Blue Sky und wandert direkt in unsere Content-Management-Systeme. Automattic hat auch ein Plugin für WordPress rausgebracht. Für uns Webseitenbetreiber ist das die Chance auf Unabhängigkeit von Googles und von Metas Algorithmenwillkür. Die eigene Domain wird wieder zur digitalen Zentrale.
Klingt erstmal nach der totalen Tech-Utopie, oder? Geil, alle sind frei! Aber du kennst uns ja, wir wären nicht die Webmacher, wenn wir nicht auch den Realitätscheck machen würden. Weil das Ganze hat eine heftige Kehrseite. Wir müssen heute nämlich mal über die absolute Moderationshölle sprechen, über die große Reichweitenillusion und warum du im dezentralen Web ganz schnell als kostenloser Content-Lieferant für die Apps von irgendwelchen Fremden endest. Ist halt nicht alles nur rosarot.
Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologie. Der Podcast von GoNeo. Turn my dreams into
reality, oh yeah. Hallo und willkommen zum GoNeo Webmacher Podcast. Ich bin Markus.
Und ich bin Sarah. Mega, dass ihr wieder reinhört. Markus, ich habe mir zur Vorbereitung auf heute nochmal reingezogen, was wir vor genau einem Jahr verzapft haben. Das müsste so Mitte 2025 gewesen sein. Da haben wir uns hier im Podcast heiß geredet über Metas große Ankündigung, endlich Werbung bei WhatsApp auszuspielen. Im Status, in den Kanälen. Wir haben quasi schon das Ende des werbefreien Messengers prophezeit.
Stimmt, ich erinnere mich. Die große Panik vor Waschmittelanzeigen zwischen den privaten Urlaubsfotos. Aber Hand aufs Herz, wir haben jetzt Mai 2026. Wenn ich auf mein Smartphone schaue, sehe ich genau, gar nichts. Da läuft keine einzige Ad. Wie sieht's bei dir aus?
Absolut gar nichts. Ich scrolle täglich durch WhatsApp auf dem iPhone und da ist keine einzige Ad, kein Tracking-Pop-up. Und das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von einem absolut epischen Rechtsstreit hinter den Kulissen. Kurz nach unserer damaligen Aufnahme, im April 2025, hat die EU-Kommission das sogenannte Pay-or-Consent-Modell von Meta, nämlich eiskalt für illegal erklärt.
Naja, war absehbar. Das war dieser stumpfe Versuch, zahl fürs Abo oder friss das komplette Tracking. Meta dachte echt, sie könnten so die DSGVO aushebeln. Funktioniert hier in Europa halt nicht so einfach.
Genau, aber die EU hat gesagt, Freunde, nicht mit uns. Das ist keine echte freiwillige Einwilligung, sondern digitale Erpressung. Und um der Sache mal so richtig Nachdruck zu verleihen, gab es kurz darauf eine Strafe von satten 200 Millionen Euro für den Konzern. Seitdem ist die Meta-Welt, zumindest bei uns in Europa, komplett dreigeteilt, um die rechtlichen Vorgaben irgendwie zu erfüllen.
Dröseln wir das mal kurz auf. Wer heute Facebook oder Instagram nutzt, hat genau drei Optionen. Option 1, der klassische Deal. Personalisierte Werbung, dafür kostenlos, aber eben mit vollem Datentracking über das gesamte Meta-Ökosystem hinweg.
Und Option 2 ist die Variante, die Meta nach den EU-Urteilen zähneknirschend als Kompromiss einführen musste. Weniger personalisierte Werbung. Auch kostenlos und es werden deutlich weniger persönliche Daten ausgewertet. Aber, und jetzt kommt der fiese strategische Schachzug von Meta, weil sie damit pro Kopf weniger Asche durch zielgerichtete Anzeigen machen, schalten sie sogenannte Ad-Breaks. Das sind diese extrem nervigen, nicht überspringbaren Videounterbrechungen. Sie klauen dir also deine Lebenszeit, wenn sie deine Daten nicht klauen dürfen. Genialer Psychoterror, oder?
Kommerziell gesehen logisch, aus Nutzersicht natürlich verdammt nervig. Aber gut, dafür gibt es ja Option 3, das Paid-Modell. 3 bis 4 Euro im Monat hinblättern und Ruhe haben. Spannend ist aber, dass dieser Regulierungsdruck noch 2 viel drastischere Konsequenzen hatte. Stichwort politische Werbung.
Oh ja, da hat Meta im Oktober 2025 in der EU komplett die Reißleine gezogen. Keine bezahlte politische Werbung und keine Anzeigen mehr zu sensiblen sozialen Themen wie Klimawandel oder Migration. Das neue EU-Transparenzgesetz, das TTPA, ist operativ so ein bürokratisches Monster und die Strafen bei Fehlern so drakonisch, dass der europäische Markt für politische Ads für Meta einfach ein zu großes wirtschaftliches Risiko wurde. Die dachten sich, bevor wir bleichen, schalten wir es für die Europäer einfach ab.
Und genau da schließt sich der Kreis zum WhatsApp-Mysterium. WhatsApp ist datenschutzrechtlich ein absolutes Minenfeld. Die Infrastruktur für die Status-Ads steht. Im außereuropäischen Ausland läuft auch der Testbetrieb. Aber die EU-Regulierer schauen Meta so penibel auf die Finger, dass das Projekt hier auf Eis liegt. Wir profitieren hier gerade schlicht vom europäischen Datenschutzbollwerk.
Das ist die schöne Seite der Medaille. Die Kehrseite ist aber das riesige Problem unserer fehlenden digitalen Souveränität. Wir hoppen hier in Europa und sind komplett davon abhängig, wie ein US-Konzern mit unseren Behörden pokert. Es gibt im Grunde kein einziges großes, relevantes europäisches Social Network. Wenn wir uns digital vernetzen wollen, wandern unsere Daten fast immer über den großen Teich. Aber genau in dieser Lücke bewegt sich gerade ein neues, extrem ambitioniertes Leuchtturmprojekt.
Du meinst WeSocial, oder? Das wurde Anfang des Jahres in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum präsentiert. Der Pitch ist klar. Die europäische Antwort auf X und Meta.
Ganz genau. Und das Spannende ist, wer da die Fäden zieht. Das ist eben keine träge, verstaubte Behörde, sondern das schwedische Unternehmen WeSocial AB, eine Tochtergesellschaft der bekannten Klimaschutzplattform We Don't Have Time. Geführt wird das Ganze von einem paneuropäischen Team aus echten Tech- und Medienköpfen. Als CEO haben sie die deutsche Juristin Anna Zeiter gewonnen, die vorher Chief Privacy Officer bei eBay war. Da merkst du sofort, Datenschutz ist hier kein nachträgliches Marketing-Blabla, sondern das technologische Fundament.
Das Corporate Branding ist auch durchdacht. Das W steht für We und die klassischen journalistischen W-Fragen. Das Logo, 2 verschränkte Vs, symbolisiert Values und Verified. Klingt auf dem Papier alles extrem sauber. Aber wie sieht die Roadmap aus? Wo stehen die operativ?
Die stecken mitten in der ganz heißen Phase. Der Start der Public Beta ist für den 17. Juni 2026 angekündigt, also in wenigen Wochen. Ihr könnt euch derzeit bereits auf der Warteliste registrieren, um euch euren W-Handle zu sichern. Und wenn man sich die harten Kriterien anschaut, unterscheidet sich WeSocial fundamental von den etablierten US-Plattformen. Lass uns das mal im Detail vergleichen, Markus. Erster Punkt. Hosting und Recht.
Das ist der offensichtlichste Unterschied. Bei Meta und X liegen die Server irgendwo im globalen Verbund, primär in den USA. Das sorgt bei europäischen Webseitenbetreibern wegen der unklaren Rechtslage beim Datentransfer ständig für Kopfschmerzen. WeSocial hostet zu 100% in Europa und committet sich voll auf DSG, VO und EU-Recht.
Exakt, aber der eigentliche Gamechanger ist für mich der Umgang mit dem Bot- und Fake-Problem. Auf X oder Insta wirst du ja mittlerweile von KI-Spam und Polarisierungsbots regelrecht erschlagen. WeSocial setzt voll auf das Konzept Verified Humans Only. Über eine separate App namens WeIdentity verifizierst du dich per Ausweis oder Reisepass. Aber das passiert lokal auf deinem eigenen Gerät. VSocial nutzt kryptografische Zero-Knowledge-Verfahren. Das bedeutet im Klartext, das System weiß absolut sicher, dass du ein echter, einzigartiger Mensch bist, speichert aber deine Klardaten nicht auf seinen Servern.
Das ist ein cleverer Ansatz. Ich bleibe also nach außen hin pseudonym, wenn ich das will. Aber das System stellt kryptografisch sicher, dass hinter dem Account ein realer Mensch sitzt. Damit rasierst du Trollarmeen und automatisierte Botnetze mit einem Schlag weg. Und architektonisch wird es auch interessant. Sie setzen auf das offene, dezentrale AT-Protokoll. Und damit ist es wieder Zeit für Sarahs Tech.
Bevor wir tief in dieses AT-Protokoll eintauchen, weil das ja gerade die gesamte Webentwicklerszene massiv umtreibt, sollten wir das Gesamtbild in Europa vervollständigen. WSocial ist ja nicht der einzige Ansatz. Wir haben ja auch noch das Fediverse mit Mastodon und Pixelfed, die auf Open Source und Dezentralisierung setzen.
Klar, das Fediverse darf man nicht unerwähnt lassen. Mastodon wird ja mittlerweile sogar von deutschen Bundesbehörden und EU-Institutionen bespielt. Technisch super. Keine Monopolbildung. Datenhoheit liegt bei den Instanzbetreibern in Europa. Aber seien wir ehrlich, die Usability ist für Otto-Normalverbraucher eine Katastrophe. Diese Einstiegshürde, sich beim Onboarding erstmal für eine spezifische Instanz wie Mastodon.social oder tech.lgbt entscheiden zu müssen, das überfordert schnell. Da fehlt einfach das smarte, durchgestylte UI-UX-Design, das VSocial jetzt mitbringen will.
Absolut. Und dann gibt's ja noch die rein politische Initiative, die im März 2026 als Europäische Bürgerinitiative registriert wurde. Das European Public Social Network.
Ja, ein nettes theoretisches Konzept. Die wollen die EU-Kommission per Gesetz dazu bringen, ein öffentlich-rechtlich finanziertes, werbefreies Netzwerk aufzubauen. Also das Prinzip von ARD und ZDF übertragen auf Social Media als digitaler Debattenraum. Ob das politisch je durchsetzbar ist? Ich wage es zu bezweifeln. Mein Zwischenfazit: Wer ein modernes, paneuropäisches Netzwerk sucht, das wirklich Masse ziehen kann, für den ist WSocial ab Juni der technisch spannendste Kandidat.
Ganz genau. Und das bringt uns jetzt zum technischen Kern, der uns als Webmacher besonders triggert. Es gibt da draußen im Moment nämlich eine riesige Verwirrung. Viele Entwickler fragen uns, gehört das AT-Protokoll nicht eigentlich zum Fediverse? Und da müssen wir ganz klar sagen, nö, tut es nicht.
Richtig, das muss man sauber trennen. Das Fediverse basiert fast ausschließlich auf dem W3C-Standard ActivityPub. Das nutzen Mastodon, Pixelfed und übrigens ja auch Metas Threads. Das AT-Protokoll hingegen bildet sein komplett eigenes Ökosystem, die sogenannte Atmosphere.
Aber wir können Entwarnung für alle geben, die jetzt Angst vor einer völligen Spaltung haben. Da beide Systeme quelloffen sind, gibt es mittlerweile extrem stabile digitale Brücken wie BridgeyFed. Das fungiert wie ein Echtzeitübersetzer zwischen ActivityPub und dem AT-Protokoll. Ihr könnt also als Nutzer von Mastodon und Blue Sky oder WSocial nahtlos miteinander interagieren, einander folgen und Beiträge liken. Mega, oder?
Hört sich gut an. Das ist das Schöne an offenen Standards. Ursprünglich wurde das AT-Protokoll ja von Blue Sky initiiert, aber wir sehen jetzt im Mai 2026, dass es sich rasant von dieser reinen Twitter-Klon-Plattform löst. Im Kern ist es ein extrem flexibles, dezentrales System für strukturierte JS1-Daten. Und darauf wird gerade massiv gecodet. Sarah, du hast dir doch neulich die neuen CMS-Integrationen angeschaut.
Und das ist ein riesiger Meilenstein für uns in der Webszene. Der WordPress-Mutterkonzern Automattic hat das offizielle Plugin Atmosphere rausgehauen. Wenn du das auf deiner WordPress-Bude installierst, speist du deine Artikel direkt nativ in das AT-Protokoll ein. Ein Blogbeitrag wird dadurch automatisch zu einem dezentralen Post, den jede andere App im AT-Netzwerk im vollen Textformat auslesen und darstellen kann. Eigentlich genial.
Krass, das kann dem Ganzen ordentlich Hebewirkung geben. Generell explodiert das Ökosystem gerade. Im Prinzip sehen wir den Nachbau bekannter Web 2.0 Dienste, aber eben dezentral und ohne proprietäre Algorithmen.
Genau, da gibt es zum Beispiel Skylight, eine Kurzvideoplattform im Stile von TikTok, die komplett auf dem AT-Protokoll läuft und massiv von Investoren wie Mark Cuban gepusht wird. Oder Flashes für Fotosharing, was optisch stark an Instagram erinnert. Für Autoren gibt es Leaflet für Longform-Blogging und mit BlackSky existiert ein eigenständiges Infrastrukturprojekt speziell für die Community schwarzer Social-Media-Nutzer. Sogar Flipboard erlaubt den Login via AT-Protokoll und mit Tangled gibt es sogar eine dezentrale Code-Kollaborationsplattform, ähnlich wie GitHub.
Das zeigt, wie flexibel die Architektur ist. Aber bringen wir es nochmal auf den Punkt. Warum braucht es überhaupt das AT-Protokoll, wenn wir schon ActivityPub haben? Der fundamentale Unterschied liegt in der Philosophie, wie Daten und digitale Identitäten verwaltet werden. Gehen wir die Kernmerkmale mal durch. Erster Punkt, die Datenhoheit.
Im Fediverse ist alles kollektiv und community-fokussiert. Du ziehst auf einen bestimmten Server, eine Instanz, und dieser Server verwaltet deine Daten und deine Identität. Beim AT-Protokoll ist es komplett individualistisch und nutzerfokussiert. Deine Identität ist völlig getrennt von dem Server, auf dem du deine Daten speicherst.
Genau das merkt man beim Thema Serverumzug. Wenn meine Mastodon-Instanz offline geht, habe ich ein Problem. Ich kann zwar meine Followerlisten exportieren, aber meine alten Posts sind oft weg, weil sie physikalisch auf diesem spezifischen Server lagen.
Und genau hier haut das AT-Protokoll den Hammer raus. Wenn dein Datenserver, der sogenannte PDS, abschaltet oder dir auf den Keks geht, ziehst du einfach zu einem anderen Anbieter um. Deine Identität, deine Beiträge und deine Follower wandern zu 100% verlustfrei mit, weil sie kryptografisch an dich und nicht an den Server gebunden sind. Und ein weiterer riesiger Unterschied sind die Algorithmen. Im Fediverse siehst du deine Feeds ja streng chronologisch.
Was oft ziemlich langweilig ist, das AT-Protokoll trennt das Datenhosting strikt von der Indexierung und Sortierung. Du hast eine völlig freie Algorithmenwahl. Als Nutzer klickst du dir in der App einfach den Custom-Algorithmus eines Drittanbieters rein, der deine Timeline so sortiert, wie du es willst.
Und das wird ermöglicht durch die geniale Suchbarkeit. Während das Fediverse die globale Suche aus Datenschutzgründen oft bewusst einschränkt, laufen beim AT-Protokoll alle Daten über einen globalen offenen Datenstrom, den sogenannten Firehose. Das ermöglicht blitzschnelle globale Suchen und Echtzeitanalysen über das gesamte Netzwerk hinweg.
Das also war eine neue Folge in Sarah's Tech hier im Goneo Webmacher Podcast. Genau dieser Punkt ist für uns als Webmacher der eigentliche Knackpunkt. Für Publisher, Webseitenbetreiber und Brands liegt hier eine Chance. Das AT-Protokoll löst nämlich ein Kernproblem, das uns das Web 2.0 eingebrockt hat. Wir haben die direkte, plattformunabhängige Distribution von Inhalten an geschlossene Silos wie Meta oder Google verloren.
Absolut, Markus. Wir können hier endlich aus der rein defensiven Rolle rauskommen. Lasst uns mal die 4 konkreten Hebel anschauen, wie ihr als Webseitenbetreiber davon profitiert. Hebel Nummer 1. Das Comeback der eigenen Domain und Identity Sovereignty. Im geschlossenen Web gehört dir dein Account nicht. Wenn die Plattform dich sperrt, bist du weg vom Fenster und deine URL lautet immer facebook.com/deine-firma. Im AT-Protokoll nutzt das System das DNS, also das Domain-Name-System, als Identitätsnachweis. Du verifizierst deine eigene Website-Domain, zum Beispiel goneo.de, als deinen Social-Media-Handle.
Ein extrem starker Hebel für das Branding. Der Wert der eigenen Domain steigt dadurch wieder massiv. Du betreibst Markenbildung und Verifizierung direkt über dein DNS. Für den Nutzer ist sofort ersichtlich, ob ein Account echt ist, weil der Handle mit der offiziellen Website übereinstimmt. Das schafft maximales Vertrauen.
Hebel Nummer 2 ist der Firehose für Content Syndication ohne Gatekeeper. Im traditionellen Web nutzen wir RSS-Feeds, aber die haben sich beim Massenpublikum ja nie durchgesetzt. Soziale Netzwerke wiederum drosseln die Reichweite von externen Links dramatisch, um dich auf der Plattform zu halten. Wenn du aber deine WordPress- oder Joomla-Seite via Plugin an das AT-Protokoll anbindest, wird jeder neue Artikel in Echtzeit in diesen weltweiten Firehose eingespeist. Jede App und jede Suchmaschine im Netzwerk kann diesen Inhalt sofort auslesen, indexieren und darstellen, völlig unabhängig von einem gnädigen Facebook-Algorithmus.
Hebel Nummer 3 ist mein persönlicher Favorit aus Marketing-Sicht. Custom Feeds als Businessmodell. Als Fachmagazin oder Nischenpublisher kannst du einen eigenen Algorithmus programmieren und als Custom Feed bereitstellen. Du kuratierst damit nicht nur deine eigenen Inhalte, sondern die relevantesten Posts deiner gesamten Branche. Nutzer abonnieren diesen Feed und du wirst vom reinen Content-Lieferanten zum zentralen Hub für deine Nische. Und der Traffic fließt zurück auf deine Page.
Und Hebel Nummer 4 ist die Unabhängigkeit von SEO und Core-Updates. Wir alle wissen doch, wie Webseitenbetreiber heute in ständiger Angst vor dem nächsten Google-Update leben, das den organischen Traffic über Nacht mal eben halbiert. Gleichzeitig greifen KI-Suchmaschinen wie Google Overviews den Traffic ab, indem sie Antworten direkt anzeigen, ohne dass der Nutzer die Website überhaupt besucht. Das AT-Protokoll baut ein paralleles Distributionsnetzwerk auf, das auf rein menschlicher Interaktion basiert. Wenn dir dort jemand folgt oder deinen Feed abonniert, steht die Verbindung, und zwar unverfälscht durch die kommerziellen Interessen eines einzelnen Suchmaschinenmonopolisten. Das Web wird endlich wieder Web.
Unterschreibe ich sofort, Sarah. Klingt nach einer dezentralen Utopie. Aber wir betreiben hier den Gonio Webmacher Podcast und keine Tech-Sekte. Wir müssen das Ganze nüchtern und mit dem nötigen Pragmatismus betrachten. Wenn wir die rosarote Brille absetzen, sieht die Realität für Agenturen und KMUs da draußen nämlich erstmal verdammt ungemütlich aus. Die Hürden sind massiv.
Ganz genau, Markus. Lass uns die Euphorie mal kurz bremsen, bevor wir alle abheben. Punkt 1 auf meiner Liste ist das unerbittliche Henne-Ei-Problem oder die Reichweiten-Illusion. Technologie ist ja schön und gut, aber Netzwerke leben von echten Menschen, nicht von Protokollen. Während Meta mit Facebook, Insta und Threads Milliarden von Menschen erreicht, bewegen sich die Nutzerzahlen im AT-Protokoll-Universum, selbst inklusive Blue Sky, aktuell im einstelligen Millionenbereich. Als kommerzielles Unternehmen musst du deine Ressourcen einteilen. Stecke ich 3 Stunden in eine Nischen-Community im AT-Protokoll oder spiele ich in der Zeit lieber das klassische SEO-Spiel für Google, das am Ende des Tages die Brötchen bezahlt? Für die Masse ist die Antwort noch klar.
Absolut valider Punkt. Am Ende zählt der ROI. Was hast du als zweiten Dämpfer auf dem Zettel?
Das Link-Dilemma bleibt bestehen. Du hast zwar vorhin richtig gesagt, dass das Protokoll deine externen Links nicht künstlich drosselt, aber das löst die Bequemlichkeit der User nicht. Die Leute wollen die App, in der sie gerade scrollen, einfach nicht verlassen. Die Generation Vibe-Coding liest den Text am liebsten direkt in ihrer jeweiligen Client-App über Rich-Text-Feeds. Der erhoffte Traffic-Schub auf die eigene Website, wo vielleicht die Werbebanner hängen oder Produkte verkauft werden, bleibt oft aus. Du läufst also Gefahr, zum reinen, kostenlosen Content-Lieferanten für die Apps anderer Leute zu werden.
Das ist das Risiko der Plattformisierung innerhalb offener Protokolle. Du lieferst die Daten, kriegst aber keinen Traffic auf deine eigene Monetarisierung. Echt ein Problem. Was ist mit der Technik?
Die technische Komplexität und Erwartungsaufwand. Eine WordPress- oder Joomla-Bude aufzusetzen und ein bisschen SEO zu machen, kriegt heute jeder hin. Dezentrale Protokolle bringen eine völlig neue Ebene an Komplexität mit sich. Du musst dich plötzlich mit dezentralen Identitäten, den DIDs, kryptografischen Schlüsseln und Datensilos, den PDS, auseinandersetzen. Wenn bei der DNS-Verifizierung deiner Domain was schief geht, verlierst du im schlimmsten Fall nicht nur deine Erreichbarkeit im Web, sondern gleichzeitig deine gesamte Social-Media-Identität. Dieses Know-how hat der normale Mittelständler schlicht und ergreifend nicht.
Definitiv. Solange es da keine simplen One-Click-Lösungen gibt, bleibt das eine Nische für Tech-Nerds. Da fehlt der breite Werkzeugkasten für den normalen Admin.
Und mein letzter extrem kritischer Punkt, die Moderationshölle. Weil es keine zentrale Instanz gibt, die bestimmt, was erlaubt ist, liegt die Verantwortung für das Filtern von Spam, Hassrede oder illegalen Inhalten bei den jeweiligen Feed-Erstellern oder den Betreibern der Relays. Wenn du als Webseitenbetreiber einen eigenen Custom-Feed anbietest und dein Algorithmus aggregiert versehentlich toxische oder rechtlich illegale Inhalte, bist du rechtlich und reputationstechnisch ganz schnell in der Schusslinie. Besonders im streng regulierten europäischen Raum mit Gesetzen wie dem DSA. Das kann richtig ungemütlich werden.
Tja, danke für den Realitätscheck, Sarah. Wichtig, das mal so drastisch runterzubrechen. Mein Fazit? Die Technologie hinter der Atmosphäre ist faszinierend und architektonisch sauber gelöst. Aber der Weg in den Massenmarkt ist verdammt steinig.
Genau so ist es. Man sollte es definitiv nicht ignorieren. Wer jetzt einsteigt, sammelt wertvolle Erfahrungen für das Web der Zukunft. Aber man sollte eben auch realistisch bleiben und nicht erwarten, dass morgen die Server wegen des massiven Traffics aus dem AT-Protokoll glühen.
Gutes Schlusswort. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr schon mit dem AT-Protokoll experimentiert oder steht ihr auf der Warteliste für WSocial? Schreibt uns!
Schreibt uns auf unseren sozialen Kanälen oder direkt per Mail.
Alle Infos, technischen Begriffe und Links zu den Tools, die wir heute besprochen haben, findet ihr wie immer ausführlich in den Shownotes.
Wir sind raus für heute. Bis zum nächsten Mal beim Goneo Webmacher Podcast. Ciao!
Tschüss!
Sarah's got the gadgets lighting up the night. Her code's a magic spell turning wrongs to right. Circuits in her fingers sparking like the sun. She's rewriting.
She dreams in pixels, colors sharp and bright.